ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Ja, als wenn die Sperrung der Ringbahnbrücke nicht schon genug Probleme macht, kommt es jetzt auch ganz dicke für S-Bahn-Kunden. Kein Zugverkehr zwischen Hardensee und Bahnhof Westend, und zwar so lange, bis die zusätzlichen Pfeiler stehen, die die marode Autobahnbrücke absichern sollen. Das allerdings kann dauern, wie RBB-Reporterin Juliane Kowalik berichtet.
Man hoffe auf ein Konzept in der kommenden Woche, hieß es von der Autobahn GmbH. Erst dann könne man auch einen Zeitplan vorlegen. Ein neues statisches Gutachten habe gezeigt, dass die Risse in der Autobahnbrücke nicht größer geworden sind, aber es werden könnten. Die Empfehlung lautete deshalb, die Brücke sollte abgestützt werden. Bis die Pfeiler kommen, muss der Ringbahnverkehr, der unter der Brücke verläuft, als Vorsichtsmaßnahme unterbrochen werden. Jetzt wird geprüft, ob die Stützen oder der schnelle Abriss die bessere Option ist, erklärt Dirk Brandenburger, der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH.
Welche Lösung das sein wird, ob es die temporäre Notfallunterstützung, die Vorsorgemaßnahme sein wird oder ob wir direkt in den Abbruch einsteigen werden, das wird, wie ich eben erläutert habe, in diesen Stunden intensiv diskutiert. Daher ist es mir auch im Moment noch nicht möglich, für die beiden Varianten, die jetzt gegenübergestellt werden, konkrete Zeiten zu nennen, weil es natürlich davon abhängig ist, welche Variante nachher gewählt wird.
S-Bahn-Chef Buchner kritisierte heute die kurzfristigen Entscheidungen der Autobahn GmbH. Man hätte sich mehr Vorlauf gewünscht, um das Chaos für die Fahrgäste zu minimieren. Der Ersatzverkehr zwischen Westend und Hallensee lief zwar an, aber es fehlte die Beschilderung, verwirrte Fahrgäste fanden die provisorische Haltestelle nicht und brauchten teilweise 40 Minuten mehr, weil die Busse im Stau standen. Obwohl noch nicht beschlossen ist, ob die Brücke sofort abgerissen oder vorher nochmal abgestützt wird, haben die bauvorbereitenden Maßnahmen schon begonnen. Radlader legen Baustraßen mit Schotter an, Bäume und Sträucher wurden kurzerhand entfernt. Verkehrssenatorin Bonde.
Also Sicherheit, klar, absolut entscheidend, aber zweitens Geschwindigkeit entscheidend. Das heißt 24/7 Bau, Bonus-Malus-Regelungen bitte mit aufnehmen in die Verträge, versuchen möglichst modular zu bauen, soweit das möglich ist. Da denke ich, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Kurzzeitig wurde sogar damit begonnen, die Kleingärten unter der Brücke zu räumen. Der Polizeieinsatz sei dann aber beendet und die Räumung abgebrochen worden, weil die Brücke nicht akut einsturzgefährdet sei. Das sagte eine Sprecherin der Verkehrsverwaltung dem RBB. Die Kleingärtner haben jetzt zum ersten Mal Ruhe in ihren Gärten, weil keine Ringbahn, kein Güterverkehr und kein Regional- und Fernverkehr im Minutentakt vorbeifährt. Auf der Internetseite der Deutschen Bahn heißt es, der Zugverkehr sei bis zum 1. Mai nicht möglich. Auf so einen genauen Termin wollte sich aber heute niemand der Zuständigen festlegen.
Also die Laubenpieper freut es, sonst braucht man viel Geduld rund um die Ringbahnbrücke. Der Bericht war von Juliane Kowalik. Seit Wochen wird in Brandenburg über die Kosten für Rettungswagenfahrten gestritten. Dafür zahlen die Krankenkassen Festbeträge, die aber die wirklichen Kosten nicht decken. Der Landkreis Märkisch-Oderland hat deshalb schon Gebührenbescheide an Patienten verschickt. Die sollen den fehlenden Betrag ausgleichen. Eine Einigung über das Thema war nicht absehbar. Deshalb hatte Ministerpräsident Woidke es zur Chefsache erklärt und für heute alle Verantwortlichen zum Spitzengespräch ins Gesundheitsministerium nach Potsdam eingeladen. Was dabei herausgekommen ist, weiß unser landespolitischer Reporter Nico Hecht.
Die Gefahr, dass Brandenburgern Rechnungen für einen Krankenwagen ins Haus flattern, ist erst einmal vom Tisch. Zudem wollen Krankenkassen und Landkreise wieder verhandeln, wie die Rettungsdienste künftig finanziert werden. Im Streit darüber hatten die Kassen zuletzt für 8 Landkreise nur noch Festbeträge bezahlt, die aber die Kosten nicht gedeckt hätten. Darüber kommt man jetzt wieder ins Gespräch, so der Vorsitzende des Landkreistages Sigurd Heinze.
Dass wir also wegkommen, zum einen von den Festbeträgen als solchen, die die Krankenkassen auferlegt haben, und zum anderen aber auch von den Gebühren, die die Landkreise den Bürgerinnen und Bürgern auferlegt bzw. in Aussicht gestellt haben.
Nach langer Funkstille haben Gesundheitsministerin Britta Müller, parteilos, und Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, Kassenspitzen und Landräte wieder zusammengebracht, die sich nun auf eine 8-wöchige Friedenspflicht geeinigt hätten, so Müller.
Während der Friedenspflicht für die Verhandlung wird es keine Kostenbescheide über Rettungsdiensteinsätze an die Bürgerinnen und Bürger im Land Brandenburg geben. Und die bestehenden Bescheide in Märkisch-Oderland werden ruhend gestellt und es wird keine Vollstreckungsmaßnahmen geben.
In den 8 Wochen soll verhandelt werden. Als Grundlage dafür hat man sich auf eine Musterkalkulation eines Gutachters geeinigt, die nun, das ist neu, allen Landkreisen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll. Bisher gab es Streit darüber, was die Landkreise für die Rettungsdienste abrechnen. Mit Riesenunterschieden. Circa 30 Millionen Euro sind es in Teltow-Fleming in 2024. In Havelland waren es nur circa 16 Millionen Euro. Das brauche mehr Klarheit, sagte Rebecca Zellja vom Verband der Ersatzkassen.
Wir brauchen eine nachvollziehbare Kosten-Leistungsrechnung. Wir haben eine Musterkalkulation als Vorschlag, haben aber auch andere Möglichkeiten der Kalkulation zur Verfügung gestellt bzw. uns offen dazu gezeigt.
Sodass in 8 Wochen eine Einigung möglich erscheine. Darauf würde Ministerpräsident Woidke, so klang er, die Beteiligten am liebsten verpflichten.
Ich glaube, die 8 Wochen sind auch Zeit genug und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie signalisiert haben hier, dass die Verhandlungen jetzt mit Priorität geführt werden.
Starten sollen erste Verhandlungen schon am Montag.
Soweit der Bericht von Nico Hecht. Ja, und wir bleiben auch gleich in Brandenburg. Auch in anderen Bereichen wachsen die Bäume nicht gerade in den Himmel, was die Finanzen betrifft. Das heißt, hier muss gespart werden. Heute hat die Landesregierung aus SPD und BSW ihren Entwurf für den Doppelhaushalt für dieses und das kommende Jahr beschlossen. Wofür dieses Geld unter anderem ausgegeben werden soll, das weiß Landespolitikreporter Thorsten Südow.
190 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr für die mehr als 50 Krankenhäuser im Land Brandenburg. Mehr als 400 Millionen Euro für die Grundfinanzierung der Hochschulen zwischen Eberswalde und Cottbus. Das sind für Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach vom BSW zentrale Ausgaben im Doppelhaushalt 2025-2026. Nein gesagt hat Finanzminister Krumbach zu zusätzlichen Personalstellen in der Landesverwaltung mit einer Ausnahme. Für die Polizei gibt es mehr Stellen, weil die SPD-BSW-Koalitionsregierung die Zahl der Polizisten im Land Brandenburg auf 9.000 erhöhen will. Zusätzliche Lehrerstellen gibt es nicht. Lehrerinnen und Lehrer sollen von unterrichtsfremden Arbeiten entlastet werden und im Monat 4 zusätzliche Schulstunden unterrichten. Im Landeshaushalt sind in diesem und im nächsten Jahr 80 Millionen Euro für Landesstraßen und 3,5 Millionen Euro für das Klimaschutzprogramm eingetaktet. In einer ersten Reaktion urteilt der parlamentarische Geschäftsführer der oppositionellen AfD-Fraktion, Dennis Holoch, nicht die richtigen Schwerpunkte habe die Landesregierung gesetzt.
Wir möchten eine ganz klare Begrenzung der Migration, Investitionen vor allem auch in ein Ausreisezentrum.
Steven Breetz, der Haushaltsexperte der CDU-Fraktion, fasst seine ersten Eindrücke über den Doppelhaushaltsentwurf so zusammen.
Uns als Fraktion ist wichtig, dass wir prüfen, ob das Land weiterhin eine hohe Investitionsquote hält, weil wir investieren müssen im Land in Infrastruktur, insbesondere im Bereich von Bildung, Gesundheit. Das werden wir uns genau anschauen.
Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach plant in diesem und im kommenden Jahr eine Nettokreditaufnahme von etwa 2 Milliarden Euro.
Aus Potsdam war das Thorsten Südow. Die öffentlichen Bäder in Berlin seien sauteuer und arschkalt, so titelte kürzlich erst die Tageszeitung Taz. Das Blatt bezog sich damit auf das neue Preis- und Tarifsystem und auf die Sommerbäder, deren Wasser in dieser Saison nicht mehr geheizt werden. Außerdem müssen sich die Bäderbetriebe um zahlreiche sanierungsreife Hallen und Freibäder kümmern. Keine angenehme Ausgangslage für den Chef der Bäder, Johannes Kleindienst, denn der musste heute zum Rapport ins Berliner Abgeordnetenhaus. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel hat der Debatte zugehört.
Der Bäderchef verweist auf die 3 Millionen Euro Energiekostenzuschuss, die der Senat ihm gestrichen habe. Die habe er halt irgendwo einsparen müssen mit unpopulären Maßnahmen.
Und das ist eben die Beheizung der Sommerbäder und die etwas frühere Beendigung der Sommersaison.
Nämlich schon am 7. September. Und Kleindienst hat noch weitere Zahlen mit ins Abgeordnetenhaus gebracht, um die schwierige Lage zu verdeutlichen. Weil die Zuschüsse des Landes insgesamt geringer ausfallen als gedacht, müsse auch bei Reparaturen gespart werden, mit dem Risiko, dass schneller etwas kaputt geht.
Ich weiß, es ist nicht für alle befriedigend, aber wir müssen mit dem Geld, was wir haben, auskommen. Und mehr Geld haben wir nicht.
Fasst Sportsenatorin Iris Spranger kurz und knapp zusammen. Um dann noch zu betonen, im Vergleich zu anderen Städten bietet Berlin ja immer noch eine beeindruckende Anzahl von Hallen und Freibädern. Allerdings dürfte auch nirgendwo der Bedarf an mehr Wasserflächen so groß sein. In Pankow zum Beispiel, erklärt Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler, habe das große Schwimmbad aus DDR-Zeiten vor 25 Jahren dicht gemacht.
Seitdem gibt es in Pankow kein einziges Schwimmbad mehr. Seit 2000 hat Pankow um 100.000 Einwohner zugenommen. Es hat sich an der Infrastruktur nichts geändert.
Seit Jahren geplant war der Neubau eines großen Multifunktionsbades. Geblieben ist, nach den letzten Haushaltskürzungen, ein einfaches Funktionsbad. Genauso geht es dem geplanten Badneubau in Marzahn-Hellersdorf, wobei hier der Plan, wenigstens ein Außenbecken neben die Schwimmhalle zu setzen, bestehen bleibt, verspricht Sportsenatorin Spranger. Dazu kommt der Neubau der Wasserballarena in Spandau, in der es auch reguläres Schwimmen geben soll, und die Sanierung des Kombibades in Berlin-Mariendorf, das seit einem Brand zu ist. 4 Bäder für 68 Millionen Euro. Wobei, die reichen eventuell gar nicht, denn wie nun bekannt wurde, werden beim Neubau des Bades in Pankow fast 6 Millionen Euro für ökologische Ausgleichsmaßnahmen fällig.
Was natürlich ein richtiger Hammer wäre.
Trotzdem bleibt Kleindienst dabei. Bis 2029 oder 2030 sollen die drei neuen und das eine sanierte Bad spätestens fertig sein. In dem Wissen, dass bis dahin vermutlich längst andere Berliner Bäder wieder zur Sanierung anstehen.
Eher trübe Aussichten also für die Berliner Bäder. Sebastian Schöbel informierte, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein Unfall oder eine misslungene OP, plötzlich querschnittsgelähmt. Von einer Sekunde auf die andere ist das Leben nicht mehr so, wie es vorher war. Die Fördergemeinschaft der Querschnittsgelähmten hat bundesweit 160 Menschen ausgebildet, um akut Betroffene in ihrer schwierigen Lebenssituation zu unterstützen. Eine dieser 160 ist Anne Hofer aus Neukölln, die sich trotz Querschnittslähmung um ihre 6-jährige Tochter kümmert.
Meine Tochter bedeutet mir natürlich unfassbar viel. Das ist mein Ein und Alles. Ja, und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das Leben wuppe, sondern ich lebe einfach mein Leben.
Und dieses Leben bewältigt Anne Hofer seit 6 Jahren im Rollstuhl, denn bei der Geburt ihrer Tochter gab es Komplikationen. Damals in der Klinik brauchte Anne eine PDA, eine Periduralanästhesie, also eine Spritze in den Rückenraum gegen den Schmerz. Aber irgendetwas lief schief. Ihre Beine wurden taub, Diagnose komplette Querschnittslähmung.
Natürlich war das eine unfassbar schwierige Situation und schwierige Zeit, denn ich hatte ja schließlich auch ein neugeborenes Kind gehabt, um die ich mich auch kümmern wollte. Und war einfach unfassbar viel mit mir selber, mit meinem Körper beschäftigt, ganz viele Dinge, die ich eben nicht machen konnte. Gleichzeitig, ja, habe ich ein Riesengeschenk bekommen. Ich habe meine Tochter bekommen und die hat mich jeden Morgen einfach angelächelt und hat mir so unfassbar viel Liebe, Freude, Herzlichkeit geschenkt, dass ich auch einfach eine ganz wunderbare Motivation hatte, das Beste aus dieser Situation zu machen.
Viele können mit diesem Lebenseinschnitt nicht so umgehen wie die 31-Jährige. Um denen zu helfen, ist Anne Hofer seit einem Jahr im Unfallkrankenhaus Berlin im Einsatz. Die inzwischen alleinerziehende Mutter und hauptberufliche Tourismusmanagerin hat hier ein Ehrenamt übernommen. Sie ist als Peer, also als Expertin aus Erfahrung, auf der Station für Rückenmarksverletzte tätig. Oberärztin Melissa Beirau teilt Anne wie immer in Ruhe mit, wen sie nachher besuchen soll.
Wir haben eine junge Frau eingeliefert bekommen, etwa vor 3 Wochen. Sie hatte einen Verkehrsunfall. Sie hat dadurch bedingt eine ähnliche Verletzungshöhe, Querschnitthöhe wie bei dir.
Anne fühlt sich auf ihre Einsätze gut vorbereitet, nimmt zusammen mit anderen Peers von der Fördergemeinschaft für Querschnittsgelähmte regelmäßig an Schulungen teil.
Ich traue mir das auf jeden Fall zu. Weil ja, ich schon auch irgendwie für mich gelernt habe, mich da abzugrenzen. Dass man sich eben die Geschichten von anderen nicht zu seinen eigenen macht.
Oberärztin Melissa Beirau schätzt die Zusammenarbeit mit Anne sehr, denn sie ist offen und authentisch, kann durch die eigene Lebenserfahrung vor allem auch die Fortschritte in ihrer Behandlung weitergeben.
Peers, also die betroffenen Berater, können deswegen Ärzten so gut helfen, weil sie als Eisbrecher, als guter Zugang dienen können, da sie es selbst erlebt haben und die Hemmschwelle der Respektperson, der Arzt oder der professionelle Tätige an ihnen, das fällt und damit hat man einen ganz anderen Zugang zu den Patienten.
Und so geht Anne Hofer in das Gespräch mit schwer verletzten Patienten.
Ich bin gespannt, wer mir da begegnen wird. Ich versuche halt, die Person wirklich zu verstehen, sie mit ihren Emotionen, in denen sie gerade sind, sie abzuholen und das nicht kleinzureden.
Und die Kraft und positive Energie, trotz aller Schwierigkeiten, die natürlich auch sie kennt, holt sich Anne Hofer aus den schönen Erlebnissen und den Alltag mit ihrer Tochter.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.